Er hat schon Geld gesehen. So in kleineren Beträgen, ein paar hundert Franken und so. Da ist durchaus Geld gekommen. Aber auf die 1,5 Millionen hat er immer gewartet.
Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Der Traum vom großen Geld. Dieser Traum wird für einen Mann zum Albtraum. Thomas Angeli, dein Artikel, der heisst «Der Traum eines Geldesels». Und am Ende dieser Geschichte, da landet ein Mann vor Gericht genau wegen dem Traum, den er hatte. Zuerst mal, bevor wir zum Traum kommen, wer ist der Mann?
Der Mann ist ein ehemaliger Handwerker, IV-Bezüger. Er ist 64 ungefähr, aus dem Kanton Bern. Eigentlich eine tragische Figur. Er ist krank, er hat so ungefähr alles gehabt oder hat, was man sich vorstellen kann. Und ja, er hat erlebt in sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen. Mhm. Und das hat dann wahrscheinlich letztlich dazu geführt, dass er halt probiert hat, auf andere Art zu Geld zu kommen.
Mhm. Und das wäre dann eben der Traum, der schon im Titel angesprochen ist. Was ist denn der Traum genau gewesen?
Der Mann hat hohe Schulden, der hat eine sehr geringe Rente. Und hat sich dann auf einmal vorgestellt, wenn er ein Mehrfamilienhaus könnte kaufen, dann könnte er auf dem, dann könnte er das vermieten, dann könnte er mit dem eine Rendite erzielen. Und mit der Rendite könnte er dann nach und nach seine Schulden abbauen und ganz generell ein besseres Leben führen.
Gut, jetzt müssen wir ein paar Sachen genauer anschauen. Also erstens hast du mal von Krankheiten erzählt. Lass uns doch mal hören, was das alles war.
Ja, da muss ich fast ein bisschen nachschauen, also, was das alles war. Es war so viel. Es ist ein kaputter Rücken, es sind Schrauben in der Hand, chronische Lungenkrankheit, er hat eine Schlafapnoe, er hat massiv Übergewicht, wo er wegen irgendwann einen Magenbypass braucht. Also es ist wirklich die volle Palette von Krankheiten, die man sich eigentlich vorstellen kann.
Und jetzt im Moment, wo der Mann wo einen Traum hat, wo er denkt, er könnte sich etwas finanzieren damit, hat Schulden. Woher hat er die Schulden?
Die Schulden hat er von früheren Geschäften als Handwerker, wo er sagt, er ist mal nicht bezahlt worden, aber auch, weil halt einfach so eine IV-Rente von knapp 2000 Franken einfach wirklich halt extrem knapp ist und nie herlenkt. Das hat sich über die Jahre einfach aufsummiert.
Und jetzt hat er den Traum von einem Mehrfamilienhaus. Dem kommt man ja jetzt nicht gerade einfach so zu einem Mehrfamilienhaus. Wie hat er dann das wollen anstellen?
Also er hat erzählt, er hätte einen Kumpel gehabt und der hat ihm gesagt, oh, ich hätte da ein Haus, das er könnte verkaufen. Und wie das halt so ist, für ein Haus braucht man Eigenkapital und er hat dann zuerst mal probiert, Eigenkapital zu müssen, oder hat müssen probieren, überhaupt Eigenkapital zu beschaffen.
Mhm. Ist das gegangen?
Ja, das ist selbstverständlich, wenn man IV-Rente hat, KISS, anders Einkommen nebenan, ist das extrem schwierig.
Also keine Bank macht damit?
Nein, da macht keine Bank mit. Das ist ganz klar. Und ein Mehrfamilienhaus, er hat von 1,3 Millionen geredet, wo das dann hätte gekostet, was für mich schon ein relativ tiefer Preis eigentlich als tiefer Preis erschienen ist. Aber auf das braucht man Eigenkapital und nicht allzu knapp.
Mhm. Aber gut, er hat es weiter probiert.
Er hat zuerst probiert, über ein Kreditinstitut an einen Kredit herzukommen und hat für das Lohnabrechnungen gefälscht. Das war so der erste Punkt, wo er sich wirklich strafbar gemacht hat. Er hat einfach Lohnabrechnungen gefälscht, für das er überhaupt an den Kredit herkommt. Die haben das aber sehr, sehr schnell gemerkt.
Also er ist aufgeflogen?
Er ist aufgeflogen in der kürzesten Zeit.
Mhm. Und jetzt geht es aber doch noch weiter, weil er gibt seinen Traum einfach nicht auf.
Nein, er hat so quasi in der realen Welt hat er kein Geld bekommen. Weder von einem Kreditinstitut noch von einer Bank. Und dann hat er einfach gefunden, okay, dann probieren wir es mal halt in der virtuellen Welt.
Und jetzt wird es happig.
Ja, jetzt wird es grob, oder? Weil er hat dann etwas gemacht, wo man zuerst draufkommen muss. Er hat dann gefunden, ich gehe über Facebook, ich schaue, ob mir jemand über Facebook Geld lehnt.
Mhm. Und dann ist tatsächlich jemand gekommen und gesagt, okay, ich gebe dir Geld.
Sehr schnell. Mhm. Sehr schnell. Also wenn jemand auf Facebook Geld sucht, dann zieht man die wahrscheinlich an, so Leute an wie die Fliegen eigentlich.
Mhm. Aber eben, also ich meine, das kommt ja auch nicht gratis, so etwas.
Ja, es ist ein bisschen relativ, oder? Also, die Bedingungen, die er eigentlich hat, die er hat bekommen, die sind super gewesen, oder? Er hat keine Sicherheiten müssen stellen, er hätte 2 oder 3% Zins nur müssen zahlen und er hätte ganz locker, so hat es geheissen, 1,5 Millionen bekommen.
Mhm. Aber dafür hat er trotzdem müssen etwas leisten, oder?
Es hat einen kleinen Haken gehabt, das Ganze. Nämlich, er hat müssen, mal seine Kontoangaben angeben.
Okay.
Und dann, vor der Gründung hat es gesagt, ja, wir brauchen eure Kontoangaben, inklusive gerade allem, inklusive Login und allem, wir brauchen die, für dass wir das Geld wirklich können überweisen
können. Mhm.
Und der Mann hat die Angaben gegeben.
Aha, aber Geld hat er dafür bekommen?
Ja, er hat schon Geld gesehen, auf eine Art. Nämlich, es ist dann, irgendwann ist dann Geld auf das Konto, so in kleineren Beträgen, ein paar hundert Franken oder so, da ist durchaus Geld gekommen. Und, aber auf die 1,5 Millionen hat er immer gewartet und er hat sich dann erkundigt, was das sei mit dem Geld, woher das kommt. Und gesagt, ja, das sind Testzahlungen. Mhm. Testzahlungen, dass wir dann wirklich auch wissen, dass wir euch das Geld können überweisen.
Gut, und jetzt hat der Bankdaten also schon mal angegeben. Wie werden denn die ausgenutzt? Also, jeder andere Mensch würde jetzt schon mal denken, der wird sicherlich irgendwo betrogen über den Tisch gezogen. Das ist wahrscheinlich auch passiert. Und was passiert genau mit diesen Bankdaten?
Also, hinter dem ganzen Bankgeschäft war noch ein weiteres Geschäft gewesen. Und das Geschäft war, dass die Betrüger dann auf den Namen von diesem Mann haben angefangen, Artikel, haben Konten eröffnet auf Tutti, auf Ricardo, auf all diesen Plattformen und Sachen haben angeboten. Konkret im Prozess war von einem iPhone beispielsweise der Rede, der 600 Franken hätte gekostet. Das braucht das iPhone. Und das ist dann, das hat Käufer gefunden. Die Käufer haben das Geld überwiesen. Und das Geld ist tatsächlich auf das Konto von diesem Mann gekommen.
Mhm.
Und er hat immer gemeint, es sind Probezahlungen, die die Angestellten von dieser Firma, wo wir den Kredit geben, wo das überweisen, um zu schauen, ob das Konto funktioniert. In Tat und Wahrheit ist das Geld wirklich aus diesen Betrügereien gekommen und er hat das dann, und das ist dann wieder abgehoben worden von den Betrügern selber.
Also in anderen Worten, anstatt 1,5 Millionen kommt da 600 Franken über fürs iPhone.
Ja, es sind ein bisschen mehr, es waren ein paar tausend Franken.
Mhm.
Insgesamt aus verschiedenen Betrügereien.
Aber jetzt würde doch jeder Mensch denken, jetzt wird man vorsichtig.
Ja, sollte man meinen. Sollte man meinen, aber er eben nicht. Also er hat schon das Gefühl gehabt, sei es wahrscheinlich nicht so gewesen. Irgendwann hat er selber auch noch 1800 Franken abgehoben, weil er gefunden hat, ja, er will etwas in der Hand haben, ein Pfand in der Hand haben, aber gemeldet, Geld bekommen hat er nie. Und das war ja auch nie vorgesehen gewesen. Also er ist einfach, er war Durchlaufstation gewesen. Er war letztlich nichts anderes gewesen als das, was man so landläufig als Money Mule bezeichnet, als Geldesel, nämlich als der Naiv, der halt sein Konto zur Verfügung stellt, für das Geld gewaschen werden aus kriminellen Machenschaften.
Ja, jetzt kommen wir nochmal auf den Mann zurück. Es geht einfach weiter, oder?
Ja, er hat dann die 1,5 Millionen nicht bekommen und hat aber einfach nicht Lug gelassen. Und hat es noch einmal probiert auf Facebook. Und er hat sich eine Frau gemeldet, angeblich. Und die hat dann nicht nur wollen, dass er seine Bankdaten zur Verfügung stellt, sondern dass er 2 weitere Konten eröffnet. Und ihr die dann aller Angaben direkt, ohne dass er Zugriff hat auf das Konto, direkt schickt. Und das hat er gemacht.
Und das ist immer noch nicht hellhörig geworden?
Nein, ist nie hellhörig geworden. Er hat während dem Prozess hat er mehrere Mal gesagt, ja, wahrscheinlich bin ich ein bisschen gutgläubig gewesen. Er hat das allerdings so häufig gesagt, dass ich zum Teil den Eindruck hatte, die Anwältin hätte ihm gesehen, der soll das sagen.
Mm. Und jetzt gleichzeitig ist er aber auch noch angeklagt worden. Und zwar, weil er nämlich betrogen hat. Das ist
ja, er hat betrogen, er hat das Kreditinstitut probiert zu betrügen, er hat auch noch Sozialhilfe, so ein bisschen, hat er irgendwelche Einnahmen, das ist allerdings ein relativ kleiner Betrag, nicht angegeben gewesen, wegen dem war er auch noch angezeigt gewesen. Und dann irgendwann mal hat es einfach Anzeigen gegeben wegen Geldwäscherei und dort ist er dann wirklich, die Polizei ziemlich massiv eingefahren, bin ich.
Jetzt, Kathrin Eichmuth vom juristischen Beratungsdienst vom Beobachter. Der Mann, der davon geredet ist, hat einen falschen Namen im Artikel von dir, Thomas, Peter Meiner. Man hat so das Gefühl, von außen betrachtet, ist einfach eben so Opfer wie Täter und trotzdem, ja, man hat so ein bisschen Mitleidsreflex und denkt, ja, vielleicht geht die Waage doch eher Richtung Opfer.
Das könnte man meinen, wenn man den Fall liest. Natürlich aus juristischer Sicht sieht es wieder anders aus. Ich habe das Ganze auch gelesen und mir überlegt, vor allem die verschiedenen Tatbestände, die da erfüllt sind. Und man muss es schon ein bisschen auseinanderbeindeln. Am Anfang vielleicht wirklich der Betrug oder der versuchte Betrug und die Urkundenfälschung, die er gemacht hat. Und für das sind Beweise vorliegend. Er hat es ja auch nicht besonders gut gemacht. Darum ist es schnell aufgefallen. Er hat den Konsumkredit nicht bekommen. Und darum ist es ein versuchter Betrug. Die Urkundenfälschung hat er gemacht, weil er hat die Lohnauszüge gefälscht. Und das ist natürlich, hat natürlich in diese Geschichte auch mit reingespielt. Das war der Anfang gewesen. Und nachher weiter ist es gegangen mit der Geldwäscherei. Wo er, ja, da kann man sagen, er hat sich selber strafbar gemacht, also Täter, aber er hat es nicht unbedingt gewusst, wie er immer wieder gesagt hat. Er war gutgläubig, er ist sich das nicht bewusst gewesen, er hat es komisch gefunden, aber schlussendlich war er Täter gewesen und Opfer natürlich auch. Aber ja, bei der Geldwäscherei muss man sich einfach auch bewusst werden, er hat sein Konto im zweiten Fall zur Verfügung gestellt oder sicher seine Angaben, Bankkarten sind auch noch im Spiel gewesen, Geldbeträge sind auf sein Konto gekommen, es ist gewaschen worden und es ist nachher wieder weggegangen. Und das ist einfach irgendwie, muss man sich schon bewusst werden, das ist einfach der Inbegriff von Geldwäscherei. Man weiss nicht, wo das Geld kommt und es sind mehrere Beträge gewesen. Was ich mich dann noch gefragt habe im Fall die Verschuldensfrage von seiner Seite her, natürlich vielleicht, ich habe jetzt das Urteil nicht gelesen, ob dort vielleicht noch ein bisschen verminderte Schuldfähigkeit drin war, weil er halt wirklich naiv war eventuell oder was auch immer, das habe ich nicht ganz, bin mir nicht ganz sicher, aber das könnte man sicher auch noch anschauen.
Das war im Prozess nie ein Thema gewesen, die verminderte Schuldfähigkeit. Ich denke, so wie ich das mal erlebt habe, wie hätte ich es sich vorstellen können, aber die Anwältin beispielsweise hat von dem nie geredet.
Aber gleichzeitig muss man doch sagen, ist das so verborgen geblieben vor ihm, dass da Geld gewaschen wird über seine Konten, dass er es nicht hätte können merken?
Schwierig zu sagen. Es ist wirklich schwierig zu sagen. Also irgendwann muss man fast mit gesundem Menschenverstand drauf kommen, da kann etwas nicht stimmen. Also wenn es zweimal genau gleich abläuft,
der gleiche Prozess noch
einmal, dann muss man sich also schon fragen.
Und das ist jetzt die Sicht vom Journalist und der Thomas Angeli war dabei gewesen und auch im Gerichtssaal und ich bin jetzt da nüchtern, habe ich den Fall durchgelesen, mit dem Thomas noch kurz besprochen und auch wenn man nicht alle Gesetzesartikel kennt und sich über alles bewusst ist, was man darf und nicht darf, es sind gewisse Sachen, wo man einfach auch ein bisschen muss, ja, gesunde Menschenverstand walten lassen und es ist Geld ja wieder abtransportiert worden und er hat auch nie einen Franken gesehen. Und schlussendlich, er hat die Beweise sind vorhanden gewesen. Man weiss ja nie, was genau im Kopf von jemandem abgeht. Man kann es auch nie 100% sagen. Und im Strafprozess muss es auch nicht 100% bewiesen sein. Aber zumindest zweifelsfrei. Und er ist ja in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden.
Wie hat denn das Urteil ausgesehen?
Die Staatsanwältin die hat 10 Monate unbedingt verlangt und das Urteil war 8 Monate bedingt. Und der Richter hat noch so einen schönen Satz gesehen eigentlich in dieser ganzen Urteilsverkündigung. Er hat gesagt, ach wisst ihr, Witzwil kommt ohne euch aus.
Sehr schön. Jetzt hat es da zwei Tätergruppen hintereinander. Du hast die genannt Lograsso und Anna Paula. Und wenn wir jetzt einmal den Peter Meiner als Opfer anschauen, der versucht, wieder irgendwie sich selber ein gewisses Maß an Gerechtigkeit auch wieder einzufordern, diesen zwei Täter und Täterin auf die Spur zu kommen, schwieriger.
Also aus juristischer Sicht in dem Fall ziemlich aussichtslos. Er hat Namen nicht mehr gewusst und die Adresse nicht auffindbar gewesen. Also man weiss eigentlich gar nicht, wer die Täterschaft ist. Wie soll denn die Polizei auf die Spur kommen von denen? Also wenn man eine Anzeige macht, auch gegen Unbekannte, ist es einfach sehr schwierig, irgendetwas dann zu haben, um das zu verfolgen. Und dann sind sie ja ziemlich sicher noch im Ausland.
Genau, also da müssen wir wirklich davon ausgehen. Er hat da, das ist so etwas vom Einzigen gewesen, was er sich daran erinnert hat, hat wollen erinnern, er hat seine Bankdaten beispielsweise an eine Adresse in Deutschland geschickt, hat er gesehen. Und dann wären wir schon fast im Bereich von internationaler Rechtshilfe und wegen so etwas macht man keine Rechtshilfegesuche im Normalfall, denke ich. Das ist so etwas von aussichtslos, dass man diesen Täter auf die Spur kommt. Die werden mit grosser Wahrscheinlichkeit auch nicht in Deutschland sitzen, sondern sonst irgendwo.
Ja, es ist einfach zu wenig Fleisch am Knochen, auch für die Strafverfolgungsbehörden.
Jetzt trotzdem der Peter Meiner. Also laut dem Artikel und was wir jetzt auch besprochen haben, er kann sich an recht wichtige Details nicht erinnern. Du bist ihm begegnet.
Ja, das ist so. Das ist eine ganz zentrale Frage, finde ich, bei dem Ganzen. Er hat so zum Teil Erinnerungen gehabt, zum Teil auch wieder nicht. Ich bin während dem ganzen Prozess nie ganz sicher gewesen, an was will er sich nicht erinnern und an was erinnert er sich tatsächlich nicht. Es ist für mich nicht klar gewesen. Also er hat für mich schon sehr naiv gewirkt, für mich. Und gleichzeitig habe ich gefunden, okay, er hat immerhin ein Haus kaufen. Er hat es immerhin fertig gebracht, wie auch schlecht, Lohnausweise zu fälschen. Es ist schwierig gewesen. Es ist ihm nicht nachzuweisen gewesen. Ich hatte das Gefühl gehabt, der Gerichtspräsident hat gefunden, lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Wir haben hier die Tatbestände, die klar sind, und weiter grübeln müssen wir eigentlich nicht.
Ja, es wäre wie ein psychologisches quasi Verfahren auch noch eröffnen. Aber trotzdem, für euch beide, ein unvorsichtiger Mensch, ein leichtgläubiger Mensch oder auch ein sturer Mensch? Oder? Kann man sich in Schutz nehmen, in anderen Worten? Wenn man
eben aus juristischer Sicht, ich kann das amigs, ja, es ist schon Strafrecht, es ist einfach sehr schwierig, der Komponent von der ganzen inneren Vorgang. Man muss einfach schauen, die Fakten, was ist denn da, was kann man beweisen und so, ob ein Straftatbestand erfüllt ist oder nicht. Und alles andere tue ich jetzt als Juristin ausklammern.
Klar, also sie muss es ausblenden und du?
Das ist jetzt mein Job. Ja, ich glaube, er ist sicher sehr leichtgläubig gewesen. Und andererseits auch, weil sie nicht, ob er so leichtgläubig ist und so naiv ist, wie er das wirklich im Prozess behauptet hat. Total schwierig auszubändeln. Ich denke allerdings schon, wenn jemand probiert, über Facebook an so einen Kredit herzukommen, dann ist er wahrscheinlich primär mal einfach naiv.
Ja, also jedenfalls sein Mehrfamilienhaus. Der Traum ist gegessen, auf jeden Fall. Wie geht es ihm denn heute, dem Peter Meiner?
Ja, halt, das Leben wird so weitergehen. Also, er sitzt vor dem Fernsehen, schaut Sport. Das hat er mir erzählt, das sei so das, was er macht. Raucht seine Zigaretten, wo er sehr viel davon raucht. Macht ab und zu noch etwas Handwerkliches, aber das ist, ich hoffe, es ging gesundheitlich mittlerweile ein bisschen besser, als es noch während dem Prozess ist gegangen.
Und die Schulden?
Ja, die Schulden, die bleiben. 200'000 Franken und die bleiben ihm. Da er nicht an das Mehrfamilienhaus ist gekommen.
Apropos Leichtgläubigkeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt einige Tipps, wie man sich für Einkäufe im Netz und auch wenn man auf Tutti Marketplace ist, Ricardo, all die Sachen, wo man darauf achten kann. Also Kundenbewertung achten, sicher Kontaktangaben checken, durchleuchten, auch mal die Glaubwürdigkeit hinterfragen und auch Achtung beim Vorauskassen.
Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facco und Carlo Lardi. Nachzulesen ist diese Episode online oder im Heft vom 21. Juni 2024. Diesen Podcast können Sie abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer Sie Ihre Podcasts beziehen.